Ja, liebe Geschwister, wir haben schon heute einiges gehört durch die Lieder, durch die Zeugnisse, durch die Ansprache. Ansprachen, ja. Und ich möchte nochmal uns so versetzen in jene Zeit, wie es so war. Eigentlich eine kleine Gruppe, relativ kleine Gruppe von Jüngern, die jetzt nicht besonders menschlich gesehen geeignet waren, die ganze Welt umzunudeln und umzuändern und die auch ängstlich waren, die auch Jesus hat gesagt, wartet in Jerusalem, bleibe da, bis ihr irgendwie auch wahrscheinlich auch so zur Ruhe, zu Nachdenken, zu allem diesem kommt. Und die kommen auch, ich weiß nicht, waren sie so wirklich mit dieser Erwartung zu bekommen, den Heiligen Geist, ich denke jetzt, nicht, die haben schon was erwartet, aber dass es so wird, haben sie wahrscheinlich nicht gedacht. Und sie kommen so in diesen Tempel. Und in diesem Tempel, wo sie so waren, geschieht etwas ganz Besonderes. Ich habe das nochmal durchgelesen, interessant. Man liest es jedes Mal ein bisschen anders. Und diesmal war mir so interessant, dass es war so ein großes Rauschen hier. Also der Wind und das alles, was hier war, also irgendwie. Stellt euch vor, jetzt wenn hier so ein Rauschen wird, bei uns ist manchmal Rauschen, weil wir viel sprechen, aber da wäre so etwas Ungewöhnliches und dann, so wie es manchmal diese Maler, da, ich habe jetzt nicht die Bilder vorbereitet, aber da malen sie richtig so eine Zunge, irgendwie so eine Feuerszunge kommt auf jemanden, die haben so gesehen, so wie ein kleines Feuerflämmchen, weiß nicht wie, und auf einmal beginnen sie zu reden, aber die waren auch so mutig irgendwie, dass es jetzt so viele Leute waren da, die haben es dann verstanden, diese Sprachen. Ich weiß, haben sie jetzt auf einmal gesprochen, aber ich habe mal 17 Sprachen hier aufgezählt, aufgelesen, was sie gesprochen haben. Aber anscheinend war es mehr, denn es steht geschrieben, jeder konnte die frohe Botschaft hören in dieser Sprache. Die waren verständlich, das war mutig, das war irgendwie hier etwas Bewegendes. Nachher, wie beim Cornelius passiert ist, dann kam es auch. Ich weiß, jetzt waren dort auch mit den Geräuschen oder so, habe ich jetzt nicht so verstanden, aber die haben dann auch bekommen, so diese Sprachen. Und dann sagen sie, es war so, hat Petrus sich sehr gewundert, auch mit den Heiden war es so, wie es mit ihm auch war oder mit ihnen. Und etwas ist passiert, besonders, was mich immer fasziniert hat, dass Petrus ein anderer Mensch wurde. So erkenne ich das, weil wenn man so sieht, wie er so früher war und so ein bisschen zu schnell zu reden, von einer sehr von Emotionen sehr so beeindruckt und mal positiv, mal negativ, wo er da jetzt sich abgesagt hat, dreimal, also es war auch gewiss eine schreckliche Nacht, wo er sich da von Jesu abgesagt hat, aber trotzdem, es ist so ein Mensch und dann auf einmal lesen wir ihn, so wie ich ihn jetzt empfinde, irgendwie ein anderer Mensch. Er war nachdenklich. Er hat nie vergessen, dass er Jesus mal verleumdet hat. Man sagt, er hat es immer wieder erzählt. Ein Mensch, der von sich denken kann, dass ich schwach bin, es ist schon ein Sieg. Ich sehe es auch bei meinen Leuten, die jetzt im Gefängnis waren und so. Manche erinnern sich danach immer wieder. Da hat ein Bruder gesagt, ja, Bandit, aber ich war ein Bandit. Hat es immer wieder erwähnt. Und der andere wieder nicht. Der will es nicht mehr erwähnen, was er war. Aber wir waren ohne Jesu verzagt. Wir waren ohne Jesu andere Menschen und etwas passiert. Und Petrus danach, der hat sich immer wieder erinnert an diese Sache. Und wenn wir lesen in seinen Briefen, wie er so schreibt, wie er so mit hoher Sympathie auch von Paulus schreibt, obwohl er nicht ganz versteht in seiner Sicht, aber man spürt, dass er ihn liebt. Oder wie er sagt, also wir erinnern uns an Jesus, der uns das alles Kostbare gegeben hat, indem er uns für uns gestorben ist und uns hat zu seiner Kreatur gemacht, zu seinem Eigentum. Wenn man so diese zwei Sachen hat, ihn das ganze Leben gepolt. Auch danach, wo er so richtig in Schrecken kam und dann wollte man ihm das Leben nehmen, wir sehen, der Petrus ist anders, er sagt, Sagen Sie bitte, wem soll ich mehr gehorchen? Gott oder den Menschen? Und ich stand in diese Gefahr, in diese Todesgefahr, er war ja dann eingekettet. Und es war ganz naheliegend, dass er den nächsten Tag sterben wird. Petrus. Und auch Johannes, man sagt, ihr kennt diese Geschichte, wo sie dann über Samaria liefen und die haben Jesus nicht angenommen. Dann sagen die zwei Brüder, lasst doch jetzt das Feuer über. Die haben da eine Stelle aus der Bibel gefunden, dass man eigentlich die ganze Stadt hier vernichtet. Und Jesus sagt dann ihnen, wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Die waren schon jedes Mal Kinder des Geistes Gottes. Ihre Namen waren schon im Leben das Buch des Herrn eingetragen. Er sagte an einer Stelle, freut euch nicht, dass euch die Geister untertan, dass ihr gesund machen könnt. Es war schon alles da. Die konnten gesund machen, die konnten Teufel austreiben. Aber Jesus sagte ihnen jenes Mal schon, freut euch, dass eure Namen im Lebensbuch des Herrn eingetragen sind. Das waren schon Kinder dieses guten Geistes, aber haben sich nicht so die Kraft gehabt, die jetzt dann in Pfingsten gekommen ist. Ihr wisst ja, darüber wird sehr viel gesprochen, da scheitern sich die Geister, da werden eine zu Pfingstgemeinden, die andere noch zu was. Unsere Brüder haben sich sehr konzentriert auf den Punkt, dass man einen neuen Charakter bekommt. Oder dass man den eigenen Charakter, der da ist, ihn beherrschen kann. Unser Bruder Schatton, der hat das immer wieder erzählt, wie er so diesen Jähzorn hatte nach seiner Bekehrung, dass er manchmal konnte in der Kohlengrube, wenn was nicht geklappt hat, einfach das Getriebe hochnehmen und werfen von sich und so. War ein sehr sanfter Mensch, so meines Erachtens. Ich habe es gar nicht vorgestellt, wie der da mit dem Getriebe umgegangen ist in der Kohlengrube. Aber dann hat er gesagt, habe ich gebeten, Herr, gib mir diese Kraft des Heiligen Geistes. Und der war dann frei von dem. Hat er immer wieder erzählt von dieser Befreiung. Und Bruder Jascha Zimmerling hat es oft erzählt, oder mir hat er das erzählt, wie er von der Beleidigung so ergriffen war. Und sagte, das hat mich so wehgetan etwas. Und er war dann von dem auch so beeinflusst und so. Und dann hat er Gott gebeten, also er möchte doch diese Eigenschaft von ihm durch den Heiligen Geist ausbrennen. Und wer diesen Bruder kennt, ich habe gedacht, den kann man gar nicht zur Beleidigung bringen. Der Herr hat ihn befreit auf eine wunderbare Art und Weise. Ich habe mal das Buch übersetzt, Die Taufe des Heiligen Geistes von R.R. Bierum. Es war erste Bibelschule jenes Mal in Amerika. Und es war so relativ kurz. Ich habe das ins Russische, wir haben das unter dem Keller. Krishenje Duchams wird ihm heißt es, Die Taufe des Heiligen Geistes. Hat mich so auch vertieft in die Lehre, was dahinter steckt. Weil es halt von einer Seite wird ein Mensch mit einem neuen Charakter ausgerichtet. Von anderer Seite sehen wir, es kommen wieder Zeiten, dass der eine merkt, der braucht immerhin Jesus auch weiterhin. Er hat immer noch zu kämpfen mit den Eigenschaften, die in ihm. Und dann einer verzweifelt, sagt, ich habe es nicht bekommen. Dann bittet er wieder um die Kraft des Heiligen Geistes. Dann kommt er von hier nach da. Und es ist selten jemand, der dann wirklich kontinuierlich durchgeht und sagt, also ich bin jetzt wirklich der Sieger über alle meine Charakterzüge und so. Und das hat dann wieder zu anderen Gedanken geführt und gesagt, ja, wir müssen immer auf der Hut sein. Und voriges Mal war die Predigt, wo ich auch hier gesprochen habe, das war über die wunderbaren Worte von David im Psalm 139, wo er sagte, Herr, erforsche mich. Erforsche mich, wie ich es meine. So ein kluger Mann, so ein König, dass er nicht weiß, was er denkt. Stellt euch vor, wenn ich jemand sage, du weißt gar nicht, was du denkst. Du schwätzt irgendwas, aber du weißt nicht, was in dir vorgeht. Aber der betete so, Herr, ich weiß nicht, wie ich es meine. Also tief muss man eigentlich vor Gott mal kommen. Und danach bekommt er auch diese Kraft, und wir sehen auch nach allen seinen Situationen, dann sagt, steht das Wort, danach siegte er. Also es waren nicht bei ihm diese Rückfälle, die auch früher waren. Und was hier dann so wichtig war, Geschwister, schaut mal vor, wenn wir jetzt jemandem begegnen und sehen, der ist erfüllt mit dem Heiligen Geist, ja? Der strahlt, das ist irgendwie was Besonderes in ihm und so, so wie die Menschen jetzt Petrus gehört haben. Der redet eine lange Predigt, der erzählt eigentlich sehr sehr auch zum Teil harte Predigt, wo er sagt, also ihr habt Jesus Christus ans Kreuz genagelt. Und er erwähnt auch diese Worte von Joel, was heute auch Walfred gelesen hat. Ich will jetzt nicht die ganze Predigt lesen, aber war eine kräftige Predigt. Und jeder merkt, es ist nicht Petrus. Der, was jetzt redet, aus ihm, aus Petrus, ist der Heilige Geist. Oder ihr wisst ja dann den Stephanus, wo sie dann diese Brüder aufgesucht haben. Brüder, die müssen jetzt die ganze Gemeinde leiten. Da gab es Probleme, jemand bekommt mehr Nahrung, manche Witwe waren übersehen. Und dann sind die Brüder zusammen und gesagt, wir brauchen da richtige Brüder, Männer ausgefüllt mit dem Heiligen Geist, dass sie das regeln, dass nicht die eine Frau und Witwe mehr oder weniger versorgt werden. Und dann haben sie diese Brüder gesucht und einer von ihnen war Stephanus. Und Stephanus war voll des Heiligen Geistes. Und da ist es dieser Kontrast, die einen wollten ihn steinigen, die nehmen diese Steine und einen Stein zum Werfen brauchst du Kraft. Oder wahrscheinlich auch an Gesichtszügen hat man das gesehen. Er sich erinnert an das Bild von Polena, wo er so die Männer gemalt hat, wo sie die Sünderin schlagen wollte, was in ihren Gesichtern war. Die nehmen den Stein und dann wollen sie halt töten mit einem Wurf. Und da steht dieser Stephanus. Und er steht geschrieben, sein Gesicht war wie ein Gesicht eines Engels. Und er sagt, ich sehe den Himmel offen. Die anderen haben weiterhin geworfen, bis sie ihn nicht getötet haben. Aber die da waren, auf der Seite von Stephanus, die haben gesehen, das ist ein ganz anderer Mensch. Ein Mensch erfüllt mit dem Heiligen Geist. Was unser Indiz ist, auch in der Gemeinde, wenn ich jetzt da gefragt habe, kann jemand ein Zeugnis sagen? Es geht gewiss nicht um lange Geschichten aus dem Leben, sonst kommen wir gar nicht zum Ende. Aber es geht um eine kurze, wo Jesus mich wirklich so befreit hat, wie Bruder Jascha sagt, von seinem Beleidigung oder Bruder Schaton von dem Jetzt und was an ihm war. Oder noch von etwas. Es geht wirklich um einen Sieges für Jesus, nicht für mich, aber dass Jesus hat es getan. Und da kommt vielleicht zu jemand die Stimme und sagt, ich müsste dieses Zeugnis sagen. Da hat der Herr wirklich, das war der Herr, das war nicht ich. Er hat es getan. Manchmal können wir sagen, ich, weil ich gutes Gedächtnis habe, ich, weil ich das studiert habe, ich und so. Aber manchmal sagen wir, nein, das war nicht ich, ich kann gar nicht so. In dieser Situation werde ich eigentlich überreagieren. In dieser Situation werde ich irgendwie was anders machen. Und auf einmal konnte ich nicht so handeln, wie meine Natur es will. Aber da kommt also die Worte Jesu aus meiner Zunge. Und das ist halt dieser Punkt, was geschieht an diesem Tag und was uns auch jetzt auch weiterhin begleiten soll im Leben. Wir stehen auf dem Punkt, ich bin immer wieder so weit, dass man sich prüft und dass man hier weiterhin dem Herrn vertraut. Bei Timotheus war es auch so, ähnliche Geschichte. Und da hat Paulus hat ihn geschrieben. Paulus hat diesen Timotheus gesehen, was es für ein junger Mann ist, wie er für den Herrn brennt. Er war mit ihm mehrere Reisen, das waren nicht Reisen wie wir mal nach Ukraine in 7 Tagen weg, das waren Reisen über Monate, über Jahre, wo man den Mensch sieht, wenn Hunger ist, wenn kalt ist, wenn Ärger ist, wenn die Leute dich schlagen, verfluchen und was da alles war. Und Paulus hat gesehen, der hat auch recherchiert über seine, oder gekannt, seine Mama, seine Oma und danach für ihn gebetet, auch dass er den Heiligen Geist bekommt, hat extra für ihn auch Hände aufgelegt und danach ihm auch eine Arbeit anvertraut, die Gemeinde in Ephesus, eine wunderbare Gemeinde jenes Mal, die war zum Teil ein Zentrum jenes Mal von der alten Welt. Und Timotheus, mit der Gabe des Heiligen Geistes, kommt irgendwie in eine Situation, wo es ihm schwerfällt. Er war noch relativ jung, aber ich schätze, er war schon 30 Jahre hier, etwa so in dem Alter, weil man auch die ganze Reise, wenn man diese hier abzieht und so, ich denke, er müsste so in einem Alter sein, auch wie Jesus vielleicht oder ein bisschen jünger, weiß nicht. Und da überfällt ihn auch Furcht. Paulus im Gefängnis, Er schreibt an ihn, er macht sich Gedanken, er meint, wie kann ich jetzt diesen meinen geistlichen Sohn ermutigen, weiterzugehen. Und da ist im zweiten Brief Paulus an Timotheus, da ist, ich lese vielleicht vom vierten Vers, und wenn ich an deine Tränen denke, verlangt mich, dich zu sehen, damit ich mit Freude erfüllt werde. Denn ich erinnere mich an den ungefärbten Glauben in dir, der zuvor schon gewohnt hat in deiner Großmutter Lois, in deiner Mutter Eunike. Ich bin aber gewiss auch in dir. Aus diesem Grund erinnere ich mich daran, dass du erweckest die Gabe Gottes, die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Was er da noch gesehen hat, aber wir lesen jetzt zum Beispiel, das Wort Furcht kommt da. Warum war jetzt in Timotheus Furcht aufgetreten? Er ist jetzt der Vorsteher von dieser großen Gemeinde. Es war bestimmt nicht Furcht vor dem Tod, denn jenes Mal waren es auch die Zeiten, wo jemand auch sterben musste. Aber wahrscheinlich diesen Auftrag zu erfüllen in dieser Gemeinde. Der war noch jung, da waren ältere Leute, da waren verschiedene Meinungen, Verschiedenheiten. Es gab noch nicht so die Bibel, wie wir heute sie haben, wo man doch vieles nachlesen kann. Es kamen verschiedene Sachen und wir wissen, wenn es zum Beispiel Furcht ist, wenn du fängst an, Angst zu haben, was wird weiter? Dann ist der Mensch in einer Gefahr. Er vertraut nicht mehr so auf Gott. Aber die Situation wirkt auf einem, seine Emotionen, auf sein Verständnis und er bekommt Furcht. Auch so ein lieber Mensch wie dieser Timotheus, der sich bewährt hat, der eigentlich ein Leben gelebt hat, wirklich ein vorbildliches Leben, den auch Paulus hier so hochzieht, der hat ihn noch extra beschnitten, auch dass er auch für die Juden eine Person ist. Und es war halt eine Situation, er kann ihm jetzt auch nicht sagen, bete jetzt aufs Neue um den Heiligen Geist. Macht er nicht. Du hast ihn bekommen. Aber er sagt, erwecke in dir diese Gabe. Erwecke. Ist jetzt eingeschlafen? Ist sie von Furcht, von dem morgigen Tag unterdrückt? Was ist geschehen? Warum sagt er ihm so? Also, erwecke in dir die Gabe Gottes, die in dir ist, durch die Auflegung unserer Hände, meiner Hände. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Geist der Liebe und Besonnenheit. Also, er spürt es. Ich weiß, ich hatte von ihm auch einen Brief bekommen. Hat er noch von jemand Erzählungen bekommen? Wie auch immer. Aber Paulus, als jemand, der ihn liebt, er sagt, erwecke wieder aufs Neue. Wie kann man überhaupt erwecken? Weil uns liegt es nahe, wieder sagen, du musst dich von Neuem anfangen, du musst alles neu. Aber hier ist die Situation, also das ist schon in dir. Walfred hat gelesen auch, der Geist Gottes zeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und er sagt, die durch den Geist getrieben sind, die sind Gottes Kinder, sagt er. Hat er zu Epheser gesagt, ihr seid versiegelt durch den Heiligen Geist auf den Tag eurer Erlösung. Wieso passiert es, dass in dem Moment, weil so ein markanter Mann wie Timotheus, der wirklich erlebt hat, Paulus in diesen ganzen Situationen, dass er kommt zu dieser Furcht oder vielleicht Grübeln oder noch was, oder vielleicht wollte er auch das Amt niederlegen, weiß jetzt nicht. Das steht jetzt ja nicht so genau. Und er ermutigt ihn als Vater im Glauben, als jemand, und er sagt ihm also, Gott hat nicht gegeben, das, was in dir momentan aufsteigt, diese Furcht, das ist nicht von Gott. Aber in dir ist auch der Geist Gottes. Erwecke diese Gabe. Und geh weiter. Und dann schreibt er ihm auch viele Sachen hier. Er sagt, denn der Geist Gottes ist der Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Voriges Mal habe ich auch von diesem Intelligenzquotient, IQ oder auch ECO, emotionale Qualität gesprochen. und man baut heute so sehr, dass man Leute einbaut, die auch jetzt diese emotionale Qualität haben. Also sogar, es ist wichtig, 70-80% und die IQ reicht mit 20-30. Es ist sehr wichtig, dass der Mensch sehr gute menschliche Eigenschaften hat. Und wir haben dann auch gelesen, das vorige Mal war für mich auch ein Wunder, weil Matthias hat auch dieses Wort gelesen. Ich habe mich aber zu Hause schon vorbereitet zu diesem Thema. Und da gibt es einen interessanten Vers in Galater 4, Vers 6. Weil ihr nun Kinder Gottes seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, mit dem wir rufen, Abba, lieber Vater. Viele von uns haben extra gebetet, ich mehrmals im Leben, Herr, gib mir diesen Heiligen Geist. In Situationen, wo mir schien, ich bin jetzt aus oder habe es nicht mehr oder so. Mir hat dann auch jetzt niemand so gesagt, warte mal, du hast doch den Geist. Schau mal, dass er wieder auferweckt wird. Du hast ja schon gebetet, du hast es erlebt. Ich war so auch gelehrt, ich habe wieder aufs Neue gebetet. Auch heute schäme mich nicht wieder, immer wieder aufs Neue bei Gott bitten. Weil es eine wichtige Sache ist. Wenn ich sie habe, das ist kein Problem, wenn es der Herr mir noch die Fülle gibt und es mehr ausbaut. Wir erleben aber das in unseren Beziehungen, wenn wir so mit jemandem konfrontiert sind, wie reagieren wir? Ist es wirklich, wenn ich mich halten kann, kommt danach die Beleidigung, kommt danach bei mir Zorn, kommt bei mir nicht Vergebung oder fange ich an wieder zu analysieren, warum hat er das gesagt oder jenes. Der sagt, es ist der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Es war früher das Wort Keuschheit, glaube ich, hier stand, dann haben sie das Wort jetzt in der neuesten Übersetzung als Besonnenheit. Besonnenheit gefällt mir sehr. Also ich überlege das. Ich schaue mal, habe ich da nüchtern gehandelt oder nicht. Und wenn ich nicht nüchtern gehandelt habe, da gibt es einen Weg, wieder zu Gott kommen, sagen, Herr, vergib mir. Oder auch bei dieser Person, wo ich mich jetzt vertan habe. Beides. Und dann wieder sagen und sich berufen auf die Worte Johannes, wo er sagt, wenn wir bekennen und bitten, dann vergibt uns der Herr wieder. Und wir kennen weiter. Aber hier ist mir so wichtig, da kommt auch der Geist der Kraft. Und der Geist der Kraft, das ist etwas, was wir aufs Neue und aufs Neue erleben brauchen. Wisst ihr, unser Land braucht Leute erfüllt mit dem Heiligen Geist. Es hat nicht umsonst John Wesley mal gesagt, gib mir 100 Menschen, die voll des Heiligen Geistes sind, wir verändern die Erde. Er meint, nur 100 Menschen würden John Wesley ausreichen, voll des Heiligen Geistes. Paulus spricht hier zu Timotheus, erwecke die Gabe, die ist in dir. Wir haben gebetet, du hast erlebt. Erwecke sie wieder in dir. Jakobus sagt an anderer Stelle, geht näher zu Gott, so kommt er näher zu euch. Fang an wieder zu lesen, zu freuen, zu zeugen, zu tun. Ich war gestern mit diesem Einsatz, was Macher erzählt hat, war ich ja gar nicht eingestellt auf die Mission in der Stadt. Weil ich Maier gefragt habe, er hat es gemacht in Stuttgart, der Mensch ist unsere Gemeinde, meine Aufgabe ist, diese Gaben, die wir hier haben, auch bei uns leben. So wie Naumov hat es mal gesungen, wo mit seinen Gitarren, andere Lieder und hat sich bekehrt, war noch am ersten Moment, wo er gekommen ist mit seinen Liedern, hat er gesagt, darf ich oder nicht, habe ich gedacht, wenn er so hat Gott dem anderen gedient mit dieser Gitarre, dann will er jetzt Gott dienen. Dann darf er das tun in der Gemeinde. Und so ist es Maher, der hat diese Gabe mit den Leuten sprechen. Der ist über Jahre in Stuttgart gestanden, in der Stadtmitte. Und ich frage ihn ja, soll man jetzt hier was reden? Weil ich auf den Messen bin sehr oft. Auf der Messe gehen wir auf die Menschen zu. Da gehen sie vorbei, da sind Leute, die extra suchen was. Und dann will ich ihm was zeigen. Ich kenne eigentlich das Verfahren, wie man sich benimmt auf einer Messe oder auf einem Stand, wenn jemand vorbeigeht. Aber hier wie? Der sagt, mach gar nichts. Steh einfach und jemand kommt und wird dich fragen. Der guckt die Büchlein an und dann wird er eventuell das fragen und das reicht auch. Und dann kamen auch manche Leute. Da kam ein Chinese, der hat sich jetzt extra genommen, das Leben vor dem Tod, der hat die Passion Christi genommen, der hat noch eine kleine Broschüre etwas genommen, hat gesagt, ja, sind jetzt nächstes Mal auch da. Und ich habe mich gewundert, man geht eigentlich, weil man gehen muss. Ich habe ja die Sache in die Wege geleitet. Ich kann jetzt nicht sagen, ich habe heute keine Laune, ich komme nicht. Ich kann nur sagen, ich komme, ich habe heute, bin nicht ein großer Prediger, ich bin da unter meinen Einflüssen auch, die ich momentan habe. Ich kann jetzt nicht so groß hier auftreten. Stehen kann ich da? Das mache ich. Aber ich denke, es ist etwas hier Besonderes, wenn du siehst, dass auch dein kleiner Einsatz etwas bewirkt. Wenn wir einfach gehorsam sind dem Wort, er sagt, geht. Es gibt uns die Stadt, stellt euch vor, einen Platz. Wenn jetzt jemand kommt, ein Polizist, und fragt, warum stehst du da mit deinen Büchern? Dann zeige ich mir dein ein Papierchen von dem Landratsamt, weil er das geholt. Wir dürfen hier stehen, da sind diese Traktate, bitte untersucht, da ist nichts dagegen. Unsere Politik oder so, wir sagen das, was wir sind, wir sind gemeinnützige Verein. Das wäre jetzt nicht möglich in unserem Land, von wo wir kommen. Aber hier ist es möglich. Dann bin ich halt durch, habe gesehen, einer steht da an der Kilianskirche, hat sich so ein bisschen ein Stühlchen unten gestellt, so etwa relativ junger Mann mit 30, und er predigt volle Pulle, also so über Heilungen, über Jesus. Und dann habe ich, wo ich zurückgegangen bin, habe ich gesehen, sie beten für einen, der war im Rollwagen. Dann stand wieder eine Gemeinde, fast 30 Leute da mit Tüchlein und haben da gesungen, gelesen. Dann habe ich noch einen gesehen, ich habe mich einfach gewundert, an dem Samstag, dass das so viel lief. Und an uns geht eine Oma vorbei, ich sehe gerade Valentina, wie sie so eifrig ist, so in ihrem Alter. Und sie sagt, ich brauche noch dieses Büchlein, das Evangelium von Jesus. Gerade hat jemand bei mir gefragt und sie läuft da rum einfach und vergibt diese Bücher. Erfreulich, so wie sie da war, auch von ihrem Aussehen. Und er sagt, erwecke die Gabe. Wann kann ich die Gabe erwecken? Wenn ich das tue, was der Herr von mir will. Wenn ich auf diese Stimme innen folge. Ich soll jetzt gehen. Ich soll jetzt in der Versammlung was sagen. Klar, wir müssen es ordnen. Dass man da vielleicht fragt, ist heute Zeit oder nicht. Dass ich dann, ich weiß schon, wenn jemand, also, der wird ein kurzes Zeugnis sagen, würde ich es gern immer zulassen. Weil dazu, so sind wir aufgewachsen. Eine Gemeinde ohne Zeugnisse war für mich irgendwie immer etwas nicht Komplettes. Und ich überlege mir, und die Stimme Gottes spricht zu mir, oder sie spricht mir, geh zu diesem Bruder oder zu dieser Schwester oder vielleicht zu diesem jungen Mann und lass für dich beten. Wir haben genug Zimmer, kann Schlüssel haben, reingehen, beten miteinander. Die Stimme Gottes, dieser Heilige Geist, der da ist, der will ja uns reinigen, der will ja uns in den Stand bringen, dass wir das tun, was wir tun sollen. Für mich war ein großes Wunder, da ist der Michael Heidt dazu gekommen. Ich habe seinen Opa mal sehr gern gehabt. Der hat uns beim Hausbau und jedes Mal die Flaschenreiharbeit gemacht. Der hat sich auch später vor dem Tod noch bekehrt. Und jetzt kommt dieser Michael und der war da. Oh. Walfried hat schon von ihm erzählt, wie er durch viele Schwierigkeiten durchging. Jetzt steht ein Mann mit 42 Jahren, der war, ist so viel wie er von diesem Alter. Jedes Mal war halt ein Junge, wo ich ihn kennengelernt habe. Und jetzt ist schon so vieles im Leben auch kaputt und man kann mit ihm reden. Und wir sagen ja, er sagt, Zufall, dass wir da sind miteinander. Dann haben wir gesagt, es ist kein Zufall. Wir sind das erste Mal da und wir begegnen uns. Es waren gar nicht so viele Leute. Ich will jetzt nicht nur sagen, dass bei uns ein Strom von Menschen war. Da waren vielleicht 10 Leute oder 12 insgesamt in 2,5 Stunden. Es war gar nicht so überraschend oder überragend. Trotzdem auch die 12 Leute haben das Recht, das Wort zu hören, gerade weil es auch junge waren, diese Mädchen da mit 13, 14. Der Herr ist da und er mahnt uns, so wie Apostel Paulus hier, seinen lieben Sohn Timotheus. Er sagt, aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du erwächst die Gabe Gottes, die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Wie schön, Geschwister, dass der Herr uns so ein großes Versprechen hat. Dass er uns nicht etwas, ja, aber den Geist Gottes gibt, so dass er uns ausfüllt, dass er uns Kraft gibt zu bestehen, dass er uns motiviert. Jesus, der Johannes sagt das immer, tröstet auch. Anscheinend ist das Trösten von dem Heiligen Geist sehr wichtig, weil wir kommen manchmal in die Situation, ich denke, bin ich jetzt noch vor Gott so oder nicht? Und da kommt der Tröster. Ich denke jetzt, was Matthias heute erzählt hat, ich habe es gar nicht verstanden, hat das Lied jetzt geklungen oder nur in ihm war das Lied? Nehmen wir an, zum Beispiel diese Geschichte, dass keiner das Lied gehört, das war nur in ihm. Dass der Herr hat ihn jetzt in diese Situation so versetzt, in diese Majestät Gottes, in das Lied, was ihn da erquickt hat. Stellt euch vor, wie Gott ihn geliebt hat in dem Moment. Er hat ihm ein Geschenk gegeben für sein ganzes Leben. Aber auch uns, wenn wir so erinnern uns an vieles, was der Herr schon getan hat. War es eine Krankheit, war es noch, war es eine Ermutigung, war es eine Zeit, in der du so beflügelt warst, weil das und jenes mit Gottes Hilfe gelungen ist. Der Herr gibt uns diese Situationen und danach kommt aber wieder so eine Situation wie beim Timotheus, dass er Furcht hat, dass er nicht mehr weiter will. Es ist alles zu viel. Man sieht nicht diese Erfolge, man legt in jemand so viel Zeit rein und dann siehst du, da ist nichts da. Oder von eigenen Kindern, da werden wir auch sehr also auf den Platz gestellt, weil manchmal denken wir, wir sind etwas und dann kommt etwas von eigenem Sohn, Tochter, so dann merkst du, dass ich da noch viel zu arbeiten habe. Weil keiner kann uns so demütigen wie unsere eigenen Kinder. Das ist gut so, sonst werden wir sehr schnell überheblich. Ich habe schon gesehen, Prediger, wo alle Kinder gläubig sind, die sind so schnell, also über alle. Alles muss so sein, wie er das sich vorgestellt hat, mal oder gesprochen hat. Im Schein, das ist alles so. Manchmal sind es die Frauen, gar nicht die Prediger, die die Kinder erzogen haben, zu dem, was sie sind. Oder die Omas. Aber wenn es einem alles gelingt, dann steht er sehr schnell auf einer Stufe. Also bei mir ist soweit alles in Ordnung. Die müssen auch so tun, wie ich das tue. Nein, wir gehen manchmal durch Demütigungen durch. Wir müssen durchgehen. Wir müssen uns erkennen. Und immer wieder wie Johannes, wie David zu Gott beten und sagen, erforsche mich. Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewige Wege. Geschwister, das ist diese Botschaft. Wisst ihr, diese Geschichte, was heute uns Luise erzählt hat, mir ging sie nach, wir haben schon gesprochen, wahrscheinlich vor 2-3 Jahren, gesagt, wollen Sie nicht nochmal ein Kind, weil die war da. Anita ließ für sich beten. Die war schwanger mit dem Bauch. Wir haben gebetet für sie. Und da kommt ein krankes Kind. Und du denkst über so Sachen sehr oft nach. Wieso? Aber vielleicht ist es der Weg, dass nur durch diesen Weg können diese Leute Jesus finden. Stellt euch vor, bei all dem, was da passiert, an Nebenwirkungen, an allem, was da passiert, das ist. Und dieser Noah, der ist vielleicht reiner als alle anderen und kommt noch als Erster in den Himmel. Wenn man das so ein bisschen versucht, von dieser Warte zu sehen, trotz all dem, was daneben ist, und letztendlich musst du doch unterschreiben, Gott, du warst ein barmherziger Gott. Du hast es zugelassen aus lauter Liebe. Ich versuche hier wirklich mit aller Barmherzigkeit die Sache anschauen und die rührt mich auch sehr. Geschwister, wir sind beim Pfingsten. Pfingsten ist etwas Besonderes. Die Leute bei diesem Tag, wo Petrus gepredigt hat, die sind zu ihm einfach gekommen, die waren so gerührt. 3000 Leute, es war ihnen egal, aus lauter verschiedenen Völkern, wer sie alles waren. Wenn man nur 17 Sprachen zählt, da waren noch mehr da. Und die kommen zu Petrus und sie sagen ihm, Vers 37, als sie aber, Apostelgeschichte 2, Vers 37, als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und zu den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Vor dem war es noch, wo sie die gesehen haben, was da erlebt ist. In Vers 12 steht es geschrieben, sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem anderen, was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll des süßen Weins. Die eine immer wieder, die sind so begeistert und die andere wieder so mit Spott und so. Aber die jetzt ernst genommen haben, die waren hier so gerührt. Und sie kommen zu Apostel und sagen, was sollen wir tun? Das ist eine richtige Frage. In unseren Situationen, dass wir so kommen mit jemandem, mit dem wir Mensch unseres Vertrauens beten wollen. Oder auch einfach ganz alleine. Manchmal ist es gar nicht schlecht, ganz alleine den Weg zu finden. Petrus sprach zu ihnen, tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Und sie lassen sich noch diese Nacht, diesen Tag, die 3000 taufen. Ich weiß nicht, wie sie das jetzt geschafft haben hier. Aber die haben es geschafft. Und er sagt, denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzugerufen hat. Also für uns gilt es auch, nicht nur für die Leute, die dort kamen. Auch mit anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort annahmen, ließ sich taufen. An diesem Tag wurden hinzugetan etwa 3000 Menschen. Sie blieben alle beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen um Gebet. Und es kam aber Furcht über alle Seelen, des Geschehen und viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter, Habe und teilten sie aus unter alle und nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und laut am Herzen und lobten Gott und fanden Wohlgefallen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde, die gerettet wurden. Sie blieben dann beständig. Ich denke, das Problem ist, dass wir ab und zu nicht mehr beständig sind. Dass es Zeiten gibt, wo wir nicht mehr beständig sind, im Lesen, im Beten, im Vertrauen, in der Liebe, in der Besonnenheit, in diesen Gaben, was uns der Herr gegeben hat. Auch in dem Feingefühl, was der Herr heute will von dir. Zu wem soll ich anrufen? Wem soll ich schreiben? Für wen soll ich beten? Was soll ich heute tun? Das sind diese Dinge, die jetzt mir heute wichtig sind. Und ich will einfach uns motivieren, Geschwister, mit diesen Worten von Paulus. Erwecke die Gabe, die in dir ist. Wenn nicht, dann suche sie nochmal zu bekommen. Schaut mal, was Jesus da sagt. Er macht aus dem in Lukas 11 eigentlich so eine scheinbar einfache Sache. Ich weiß nicht. Er sagt hier, bittet, so wird euch gegeben. Kapitel 11, Vers 9, ja. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird's aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird's aufgetan. Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn er bei ihm Fisch bittet, eine Schlange anstelle von Fisch gibt? Oder der um ein Ei bittet, ihm ein Skorpion dafür bitte? Wenn nun ihr, die böse seid, euren Kindlein gute Gaben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. So einfach. So wie auch Jakobus sagt, wer der Weisheit nicht hat, der bitte einfach. Es geht wieder bitten, annehmen als ein Geschenk von Gott. Und wenn es wieder trüb geworden und Furcht und manche Sachen uns da beseelen, wo wir nicht mehr so vertrauen, dann wieder glauben. Ich schließe noch die Geschichte, möchte ich nochmal wiederholen, was ich voriges Mal erzählt von dem Hänsler. Es hat mich so gerührt. Der Mann war ausgesucht, diese 7 junge Soldaten, um jemanden zu erschießen im Wald. Und er hat sich so gefürchtet, er wollte niemanden töten. Und da ist es wirklich dieses Gesetz, dieses Wehrdienstgesetz, und da ist alles auf die Strenge. Und er bittet, Herr Jesus, mach etwas, dass ich nicht schießen muss. Mach etwas, dass ich nicht schießen muss. Eine aussichtslose Situation. Und auf einmal sagt der Offizier, Herr Hensler, also gehen Sie weg, Sie werden da mit den Toten sich beschäftigen oder muss nicht schießen. Der hat durch seine 92 Jahre, wo er gestorben ist, hat in seinem Leben sehr viele Bücher in die Wege geleitet. Ich habe so ein bisschen über ihn gelesen, was er so weltweit, auch der Hensler Verlag ist heute noch eine Nummer. 92 Jahre. Und der hat es bei seinem Letzten, hat er sich erinnert, wie Jesus jenes Mal, bestimmt hat er ihn schon gesund gemacht, bestimmt waren Sachen im Leben, wo er auch bekommen hat, Anerkennung und alles mögliche. Aber er hat sich erinnert an diese Tatsache. Das ist so vielleicht, wie Matthias sich erinnern soll an dieses Lied. An diese Situation hat Gott sich erwiesen, es war Mensch nicht möglich, dass er da jetzt nicht schießt. Und er wollte nicht jemanden töten. Und er wollte nicht sterben. Wenn er nicht töten wird, wird er sterben. Das wurde ihnen ja klar gesagt. Und Gott findet, weil Gott ist lebendig. Jesus sagt, er bittet um den Heiligen Geist, er wird es bekommen. So wie ein Vater gibt doch nicht ein Skorpion anstelle, wenn man bei ihm ein Ei bittet. Solche Väter habe ich noch nie gesehen. Auch böse Väter werden es nicht machen. Und er sagt, er wird euch den Heiligen Geist geben. Und Pfingsten ist, wo wir über den Heiligen Geist, wir müssen nicht einander dresden, du hast den Heiligen Geist. Wir müssen nicht einen also kaputt machen, noch mehr als er ist. Wenn du hast, dann erwecke diese Gabe. Wenn du sie nicht hast, dann suche nach dieser Gabe. Es geht letztendlich um Kraft. Es geht um Liebe. Und es geht um Besonnenheit. Möge der Herr uns dieses geben. Und mit diesen Worten, liebe Geschwister, gehen wir jetzt. Morgen haben wir ein Fest. Das ist so wunderbar. Dass Deutschland hat immer noch diese zwei Feste an Pfingsten. Wobei ich glaube, 15% nur wissen etwas über Pfingsten, was es ist. Es wird immer weniger Leute, die etwas anfangen können, gerade mit diesem Fest. Gestern haben wir eine Familie gefragt, der ist griechisch-orthodox, sie ist katholisch-orthodox. Und ja, dann hat Walfred so genau gefragt, was ist Pfingsten, was. Dann kamen schon so ein bisschen Brocken. Man kann nicht sagen, dass sie es gar nicht kennen. Aber eigentlich über die Kraft, was der Heilige Geist bewegt, was dahinten steckt, da ist so wenig Wissen. Leute machen sich einen gemütlichen Fest, laufen auf der Buga oder noch wo. Aber heute ist ein Fest, wo man sich vertiefen soll. Wo man auf die Stimme hört, die da in dir redet, der Heilige Geist. Der, der sagt, mach es hier. Suche hier Vergebung. Mach hier Frieden. Schau, dass du nicht mehr beleidigt. Wenn du beleidigt bist, dann verlierst du den Frieden Gottes. Schau, dass der Frieden Gottes dein Herz regiert. Suche ihn. Klopfe an. Hier, analysiere mit Gottes Hilfe, was da ist, der Ist-Zustand, und dann bitte, dass der Herr dich frei macht. Und tue, was der Herr von dir will, nicht was die Menschen. Manchmal auch die Menschen. Auch Leute meinen es manchmal gut mit dir. Aber wir haben den Vorteil, heute können wir so viel von dem Herrn auch erfahren. Der Herr möchte uns segnen. Wir kommen nochmal zum Gebet.